Sie hören jetzt SWR1 Leute als Podcast mit Nicole Köster.
Mit 20 Jahren kam der Norweger an das Inset nach Deutschland, gründete ein Marketingunternehmen, wurde zum Unternehmer der DAX-Konzerne berät und beschäftigte sich intensiv mit Philosophie. Heute ist er ein gefragter Wirtschaftsphilosoph, dessen Bücher zu den meistgelesenen Wirtschaftsbüchern zählen. Er reist um die Welt, um seine Philosophie eines neuen Wirtschaftsdenkens zu verbreiten. Wir müssen dem China-Modell etwas entgegensetzen, ist eine seiner Forderungen, die er am Montag in SWR1 Leute erläutert hat.
Ich glaube, in Europa braucht einen eigenen Weg. Wir brauchen einen Weg des Vertrauens. Wir können uns zurückbesinnen auf das, was die Europa ausmachte. Ja, die Weitsicht, kommt ja auch der Name her von die Europa. Und das ist diese Weitsichtigkeit. Welche Gesellschaft wollen wir denn gestalten? Da können wir in Europa vorleben. Überlegen wir das Vertrauen zwischen Deutschland und Frankreich als Basis. Da haben wir was unfassbar Gutes geschaffen. Und dieses Modell, das Miteinander, vielleicht mit technologiegestützte Formen der Wahlen, dass die Bürger direkt wählen, nicht über Parteistrukturen und alte Modelle, sondern Menschen wählen, die diesen Weg gehen. Da, glaube ich, können wir vieles Schönes bauen, wo wir auch zu USA und China auch ein Counterpart sein könnten.
Das ist eine schöne Vorstellung. Wenn wir aktuell auf die Politik gucken, dann sieht es eher entgegengesetzt aus. Gucken wir auf Polen, gucken wir auf Italien, da bricht ein Europa eher auseinander. Also entspricht das nicht Ihrer Philosophie?
Nein, wir haben eine kurzfristige, wie ich glaube, eine Rolle rückwärts zu Nationalstaaten-Gedanken. Ich glaube, Nationalstaaten in der Form haben ausgedient. Patriotismus ist was Schönes, die Flaggen hissen und zusammen feiern und das Land anjubeln. Ich glaube, die Welt in Zukunft besteht aus kosmopolitischen Strukturen und lokale, also eine globalisierte, interdependente Welt, wo lokale Strukturen funktionieren, also so als Stammeshäuptlinge oder eine Woodstock der Bürgermeister werden wir erleben. Und alles andere spielt sich im globalen Raum. Information, Kapital, Energie, Terrorismus, Religion kennen keine Landesgrenzen. Und das wird viel extremer kommen. Also diese kurzfristige Rolle rückwärts, nenne ich das, das, glaube ich, werden wir bekämpfen und besiegen. Und dann haben wir die Möglichkeit, was Neues zu gestalten.
Wenn Sie gerade die Informationen ansprechen, nehmen wir die mal nur raus. Da gibt es dann natürlich auch einmal Alibaba in China, die größte IT-Plattform, oder Amerika, Google, Facebook, die großen Konzerne. Da hat man Zerschlagungen gefordert, aber nichts passiert. Wie glauben Sie, kann man damit umgehen in Zukunft?
Ich glaube, das hängt nicht so stark von der Zerschlagen, sondern es geht vielmehr der Verteilung der absurden Gewinne, die in privaten Händen landen. Ich glaube, dass man schon Strukturen über große Unternehmen oder solche Weltunternehmen führen kann. Aber ich glaube, man muss sich überlegen, wie sie besteuert werden. Beispielsweise haben wir jetzt viele neue Formen von Werteschöpfung, die nicht besteuert wird. KI-Steuer oder halt eben Unternehmen, die absurde Gewinne einfahren, die da keine Steuer bezahlen. Ich glaube, das werden wir auch regulieren. Wir sollten nicht das Steuersystem unterschätzen. Da wird die Politik nachziehen. Aber das Zerschlagen, ja, das ist ein Ansatz. Aber bislang gab es noch keine klaren Modelle, die so funktionieren würde.
Wir müssen neue Geschäftsmodelle entwickeln, neue Anreize schaffen. Das sagt der norwegische Wirtschaftsphilosoph Anders Inset und nennt sein Modell Quantenwirtschaft. Ökonomie, Gesellschaft und Ökologie ganzheitlich betrachten. Denn auf der anderen Seite steht eine rasante technische Entwicklung. Am Montag in SWR1 Leute berichtete er von einer neuen Art der Kommunikation über technisch gestützte Gedankenübertragung. Und das soll in naher Zukunft möglich sein.
Technisch gesehen, wir fangen 2020 damit an, Versuche auf Menschen zu machen, mit dem Gehirn an das Netz anzubinden. Also mit Elon Musk, Neuralink, Canal, Google arbeiten hinter den Kulissen, auch in Asien, auch in Russland wird da stark daran gearbeitet, dass wir versuchen, unser Gehirn anzudocken. Das hat also sehr viele Vorteile. Wir können dann mehr über das Gehirn verstehen und dann Krankheiten vielleicht besiegen und da per Download, per App Gehirnfunktionalität kaufen. Ja. Das ist ein ganz neuer Bereich. Aber die Kommunikation, es gibt zum Beispiel jetzt in Österreich auch sehr weite Fortschritte in Quantenkommunikation, also wie eine Telepathie. Es kann nicht gehackt werden, es kann nicht abrufbar sein. Das sind alle Themen, die kommen könnte. Und da klingt es zunächst mal dystopisch, hat natürlich auch viele Vorteile. Ich glaube, das Wichtige ist heute, dass wir uns damit auseinandersetzen, was es bedeuten könnte, um das zu verstehen. Ja.
Aber verstehen kann man es so schlecht. Also nochmal zurück zu diesem Grundsatz, ein Gespräch zwischen zwei Menschen würde dann wie aussehen?
Ja, man lädt einfach die Gedanken hoch. Du kannst dir auch vorstellen, wenn ich jetzt an das Internet gekoppelt wäre, habe ich ein Selbstgespräch im Kopf, wo ich ein Gedanke, der extern mir zugespielt wurde, also gedownloadet wurde sozusagen, mit meiner Intuition. Also ich habe Sinneserlebnisse, Erfahrungen, ich habe eine Vermutung, ein Basiswissen, an dem ich mich festhalte, kriege einen anderen Impuls digitaler Natur in mein Gehirn und da entstehen zwei neuronale Netze, die miteinander koordinieren. Also Gespräch. Und diese Kommunikation kann ich natürlich dann auch telepathisch, wenn man so will, zu dir dann transportieren.
Ich glaube nicht, dass es nicht gehackt werden kann. Warum sagen Sie, es kann nicht gehackt werden?
Da war ich bei Quantenkommunikation. Das ist eine Echtzeitkommunikation auf Quantentechnologien. Wenn es darum geht, den Gehirn hochzuladen, eine Schnittstelle mit Bluetooth via ein Handy zu einem großen Netz,
und die Schnittstelle
das kann natürlich kann
nicht hacken.
Das kann man natürlich hacken. Und das ist, deswegen kommt es auch nicht morgen und auch nicht in 5 Jahren. Aber es wird hinter den Kulissen an diese Themen gearbeitet, in ganz kleine Teile des Gehirns, in 1000 Neuronen, 2000 Neuronen von den 83 Milliarden, die wir haben, versucht man jetzt Projekte zu starten und getrieben natürlich von einem Elon Musk, wo man zwei Seiten von ihm auch halten kann. Einerseits versucht die Welt zum Besseren der Menschen zu machen oder als seine digitalen Spinner, der versucht die Weltherrschaft zu gelangen. Ich glaube, dass es wichtig ist, dass wir uns mit einer Digitalisierung unseres Gehirns beschäftigen, um die Konsequenzen zu verstehen. Nur externe KI, also künstliche Intelligenz zu entwickeln, das ist fatal. Da spielen wir was wir nicht verstehen. Also wir müssen uns damit beschäftigen und das ist dystopisch und möglicherweise utopisch. Das sind schöne Seiten und negative Seiten. Aber die essentielle Sache, die Frage ist, verstehen wir, was wir da machen? Wenn wir es unbewusst und unkontrolliert machen, dann kann es natürlich radikale Konsequenzen für unsere Spezies, für die gesamte Menschheit haben.
Jeder 5. Bundesbürger möchte nicht zusätzlich Geld für Umweltschutz ausgeben. Nur 7% der Deutschen sind laut Infratest DIMAP bereit, mehr als 100 Euro im Monat für Umweltschutz auszugeben. Felix Eckert leitet die Forschungsstelle Nachhaltigkeit und Klimapolitik in Leipzig. Er war am Dienstag zu Gast in SWR Leute. Heute bei Michel Ries und er fordert eine radikale Änderung der politischen Vorgaben und des eigenen Verhaltens.
Wenn man Gesellschaften verändern will, dann braucht man eine andere Politik und eine andere Art zu leben und beides hängt jeweils von verschiedenen Gruppen von Menschen ab. Politik machen nicht nur die Politiker, sondern auch wir alle, die Druck machen auf die Politik und Lebensstile hängen natürlich von uns ab, aber auch von Unternehmen ab und auch von den Politikern, die den Rahmen setzen und wir wiederum wählen die Politiker. Da sind also sehr viele Akteure beteiligt. Ich kann nicht alleine die Welt retten. Ich kann allerdings auch nicht sagen, da ist irgendjemand anders in der Position, das zu tun. Das müssen viele gemeinsam tun. Und deshalb ist es wichtig, wie man auch persönliche Lebens- und Konsumentscheidungen trifft. Also ob man jetzt zum Beispiel sagt, ja, ich muss jetzt in Urlaub fliegen. Also da meine ich seit vielen Jahren schon, das muss ich nicht. Ob ich jetzt meine, ich muss persönlich ein Auto fahren, meine ich auch, das muss ich nicht. Ich habe nie einen Führerschein gemacht. Ich bin zum Beispiel auch seit 26 Jahren Vegetarier. Ich habe mir kein Handy zugelegt, also habe überhaupt noch nie eins besessen. Ich habe das Wohnen und das Arbeiten so integriert, dass das auf vergleichsweise kleinem Raum machbar ist. Und ich sehe auch bei vielen anderen technischen Geräten nicht den großen Sinn, bei der ganzen Unterhaltungselektronik, bei den diversen Pipapo bis hin zum Trockner, Wäschetrockner, Spülmaschine und ähnliches. Also ich lebe tatsächlich, und das ist mir sehr wichtig, ohne jetzt irgendwie auf den Bäumen zu leben, also ein ganz normales, bürgerliches, sicherlich ein bisschen alternativbürgerliches Leben, was wunderbar unter wunderbaren Umständen sich vollzieht, ohne dass ich da irgendwie einen Verzicht erlebe. Im Gegenteil, ich erlebe jede Menge Gewinn.
Sie halten pro Jahr 60, 70 Vorträge, werden auch manchmal aus Übersee eingeladen. Wie kommen Sie dahin?
Ich bin tatsächlich, auch wenn ich privat eben nicht mehr fliege seit Ewigkeiten, dienstlich zum Beispiel 3-mal jetzt so in den letzten 12 Jahren nach China geflogen, habe mich da jeweils längere Zeit aufgehalten, habe da eine ganze Reihe von Vorträgen gehalten, bin ins sogenannte Parlament gegangen, in den obersten Gerichtshof gegangen, also quasi auf Kosten der Bundesregierung. In dem Fall habe ich, könnte man sagen, Nachhaltigkeit, Demokratie und Menschenrecht dort vertreten, auf die mir eigene Weise. An der Stelle habe ich tatsächlich abgewogen, ob es sinnvoll ist, auch mal zu fliegen. Aber jetzt so fürs Vergnügen sehe ich den Sinn nicht. Und ich sehe es auch im dienstlichen Kontext in der Regel nicht als sinnvoll anzufliegen. Innerhalb Europas brauche ich es nicht. Und ich muss auch nicht nach Kanada fliegen, um da einen 10-minütigen Konferenzvortrag zu halten. Den kann ich dann einfach auch bleiben lassen.
Wie oft fahren Sie mit dem Auto?
Naja, also wenn nur passiv, weil wenn ich mich ans Steuer setzen würde, wäre es strafbar nach § 21 StVG, weil ich ja nie einen Führerschein gemacht habe. Also ich setze mich beispielsweise manchmal in ein Taxi, wenn es sich nicht vermeiden lässt. Auch das allerdings nur dienstlich. Und ich finde es auch ehrlich gesagt nicht besonders angenehm. Ich fahre wahnsinnig gerne Zug. Meine kleinen Söhne mögen auch das Zugfahren und ich kann da arbeiten in Zügen. Also man kann einfach viele wunderbare Dinge machen. Es spart letzten Endes Zeit. Es ist nicht nur ökologischer, es ist angenehmer.
Wenn Sie keine Mikrowelle haben, keine Spülmaschine und auch keine anderen elektronischen Geräte, Weshalb verzichten Sie darauf? Einfach um Strom zu sparen?
Also zunächst mal, ich verzichte ja nicht generell auf elektronische Geräte. Ich habe beispielsweise einen Laptop, aber ich habe eben nur ein internetfähiges Endgerät. Ich habe nicht noch einen zweiten Rechner und einen dritten Rechner. Ich habe kein Tablet, ich habe kein Smartphone und sowas. Generell sind diverse Geräte nicht nur vom Stromverbrauch her ein Problem, wo man sagen könnte, das kann man auf erneuerbare Energien umstellen. Erneuerbaren Strom kann man relativ gut erzeugen. Das ist relativ einfach technisch möglich. Gut, aber nichtsdestoweniger, die Geräte werden ja auch hergestellt. Die haben einen ökologischen Rucksack. Da hängen seltene Metalle dran. Die ganzen Geräte müssen am Ende entsorgt werden und. Und das Leben wird tatsächlich auch einfacher und leichter, wenn man auf ein paar Dinge verzichtet.
Philipp Flieger ist der schnellste deutsche Marathonläufer bei den Olympischen Spielen in Rio gewesen und er will sich beim Berlin-Marathon Ende des Monats das Ticket für Tokio sichern. Und er will als Profi auch Freizeitsportler fürs Laufen begeistern, denn das Geschäft mit dem Marathon boomt. Philipp Flieger sagt den SWRs Leute am Freitag über die größte Verletzungsgefahr, falscher Ehrgeiz.
Wenn ein Hobbyathlet oder auch so ein ambitionierter Freizeitathlet Schmerzen hat, würde ich ihm auf jeden Fall empfehlen, die auch ernst zu nehmen und zu berücksichtigen, weil für was letzten Endes würde er da seine Gesundheit riskieren.
Aber auch gerade beim den sogenannten Gesundheitssport passieren natürlich auch viele Unfälle. Es gibt inzwischen eine so große Anzahl an Marathonläufen, mehr als 200 pro Jahr, und es gibt immer mehr Meldungen darüber, wie Menschen kollabieren und sich überschätzen. Hat sich da ein falscher Ehrgeiz entwickelt?
Ich glaube schon ein bisschen. Es ist heute immer noch, ich sag mal, extrem schick zu sagen, man ist Marathonläufer. Das macht sich irgendwie ganz gut, so entweder im privaten Umfeld oder wenn man in der Vita sagen kann, man ist Marathonläufer. Und das ist, will ich auch gar nicht schlecht reden. Das ist ja super und das ist auch schön für unsere, für diese große Community an Läufern. Aber was sich verändert hat im Vergleich zu früher, das ist zumindest mein Eindruck, der Respekt, den man der Strecke entgegenbringt. Ich glaube, heute ist es so, ich habe jetzt vorgestern mit dem Laufen angefangen und der erste große Wettkampf, den ich plane, der soll in 3 Monaten gleich ein Marathon sein. Und das war halt früher anders. Früher hast du halt mal erst mit 10-Kilometer-Läufen angefangen und vielleicht mal irgendwann gesagt, ich mache mal in einem halben Jahr mal einen Halbmarathon. Ne? Und da war es nicht sofort, dass man gesagt hat, man muss einen Marathon laufen. Und wenn du unvorbereitet einen Marathon läufst, dann ist halt auch durchaus die Gefahr da, dass man sich und seine körperliche Fitness vollkommen falsch einschätzt.
Wo haben Sie diesen falschen Ehrgeiz an sich selbst festgestellt? Sie sind vor 2 Jahren den Berlin-Marathon gelaufen und sind während der Strecke kollabiert. War das falscher Ehrgeiz?
Ich würde sagen, an dem Tag nicht. Das hatte andere Gründe, kann ich aber gleich noch mal kurz drauf eingehen. Ich habe in der Vergangenheit zum Beispiel habe ich viel zu oft Schmerzsignale bewusst missachtet, gerade mit Anfang 20, Anfang Mitte 20, das sind so ein bisschen die Sturm- und Drangjahre wahrscheinlich von jedem Sportler, wo man mit dem Kopf durch die Wand will und Schmerz dir im Weg steht, deinen Plan so durchzuziehen, deine Wettkämpfe so durchzuziehen. Das war auch die Zeit, wo man natürlich auch hier und da mal Schmerzmittel genommen hat, um trotzdem zu trainieren. Ich muss aber heute sagen, mit 32 würde ich niemandem empfehlen. Das ist immer in einer größeren Verletzung und teilweise auch in OPs gemündet, die dich viel länger und aus dem Sport rausgenommen haben und viel länger auch gedauert haben, das zu verarbeiten und zurückzukommen.
Nochmal kurz zurück zu
2017 war ich mit Sicherheit in der Verfassung meines damaligen Lebens. Alle Trainingswerte, das ist ja im Laufen gut messbar, haben darauf hingedeutet. Wir hatten nur sehr, sehr schlechtes Wetter an dem Tag. Also für Marathonläufer mit Kälte, Wind etc. Das kostet halt auf so einer Strecke sehr viel mehr Energie. Und ich war der absoluten Überzeugung, dass ich selbst mit meinen zurückgeschraubten Erwartungen, was auch noch eine Bestzeit gewesen wäre, damit durchkommen kann. Und wurde dann auf eine sehr harte Art und Weise eines Besseren belehrt. Der Punkt ist, an dem Moment, wo du merkst, heute stimmt was nicht mit deinem Körper, ist vielleicht nicht in Top-Verfassung, deine Hände fangen an zu kribbeln, du verlierst irgendwo so ein bisschen, du kriegst so ein Taubheitsgefühl und verlierst so ein bisschen die Orientierung. Man denkt immer noch, also so mit dem Restverstand, den man dann noch hat, weil das setzt ja schon ein bisschen was aus, du kannst keine rationalen Entscheidungen mehr treffen. Man denkt noch, ich bin jetzt gerade bei Kilometer 38, 39 von einem verdammten Marathon. Ich habe tausende Kilometer in der Vorbereitung zurückgelegt, ich bin schon Marathons gelaufen. Das kann, also diese 2 Kilometer, 2,5, 3 Kilometer, die schaffe ich auf jeden Fall noch. Und ich habe es an dem Tag nicht mehr geschafft.
Es fließen Milliarden in die Bundesliga-Übertragungsrechte. Die Ablösesummen für Fußballer haben abstruse Summen angenommen. Mit 222 Millionen Ablöse wurde der Brasilianer Neymar zum teuersten Spieler der Geschichte. Christian Seifert ist Geschäftsführer der Deutschen Fußballliga und damit einer der mächtigsten Fußballmanager. Er sagte zu den wahnwitzigen Ablösesummen im Gespräch mit Michel Ries am Mittwoch:
Da fällt mir eine Menge zu ein, vor allem, dass das schwer nachvollziehbare Summen sind. Und man kann das natürlich immer damit begründen, dass das halt der Markt sei. Ist leider ein Stück weit auch so. Das werden Ihnen auch die Verantwortlichen vom SC Freiburg oder vom VfB Stuttgart bestätigen, auch wenn es da nicht um solche Summen geht. Und generell ist es natürlich eine Eigenart dieser Branche, dass man sozusagen mit Geld Menschen dazu bringt, ihren Vertrag zu wechseln, indem man einfach eine Ablöse bezahlt, weil sie bei einem anderen Unternehmen vorher unter Vertrag sind. Die Summen sind in enorme Höhen gestiegen. Ich finde das schwer nachvollziehbar. Andererseits sind die Summen natürlich auch sehr transparent. Das heißt, jeder, der ins Stadion geht oder der vom Bildschirm sitzt, weiß auch, was diese Spieler in der Regel vermeintlich gekostet haben. Er kann sich zumindest mal denken, dass die Gehälter ganz ordentlich sind. Und insofern herrscht da eine gewisse Transparenz. Ich glaube, dass die ganz, ganz großen Ablöse-Eskalationen, die vor einigen Jahren da in den Raum gestellt wurden, dass die nicht kommen werden. Aber grundsätzlich ist das eine Eigenart, die schwer nachvollziehbar ist, gleichwohl sehr schwer einzuschränken ist, noch dazu im europäischen Rechtsrahmen.
Wie groß ist die Gefahr, dass der Fußball mit solchen Summen nach und nach die Bodenhaftung verliert?
Sehen Sie, ich bin jetzt seit 2005 bei der DFL und alle paar Jahre wieder kommt die Debatte, dass der Fußball die Menschen verliert und dass er aufpassen muss, dass er nicht die Bodenhaftung verliert. Ich glaube, dem Fußball, den es ja in der Form gar nicht gibt, geht es wie Ihnen und mir. Wir müssen alle immer aufpassen, dass wir auf dem Boden bleiben, weil uns geht es allen irgendwie vernünftig und gut. Was wir einfach sehen, und Sie haben eben selber die Stadien angesprochen, die Menschen kommen in die Stadien, die Menschen folgen dem Fußball vor dem Bildschirm. Noch hat der Fußball offensichtlich den Kontakt zu den Menschen nicht verloren. Das heißt allerdings nicht, dass er nicht die Bodenhaftung an der einen oder anderen Stelle verloren hat, egal ob ich den Lebensstil von manchem Spieler angucke oder die Honorare von manchem Berater. Wichtig ist, dass wir uns dieser Gefahr bewusst sind und darauf achten. Da geht es uns wie jedem Unternehmen.
Die Bundesliga ist noch zurückhaltender. Rekordtransfer waren dieses Jahr die 80 Millionen für den Franzosen Hernandez. Wie wichtig ist es für Sie, dass die Vereine auch in Zukunft in der Bundesliga Maß halten?
Also erstens mal ist es, glaube ich, Teil des deutschen Naturells, Maß zu halten. In den letzten paar Jahren haben, wenn Sie Bundesliga und zweite Bundesliga zusammenrechnen, 3 von 4 Clubs schwarze Zahlen geschrieben. Das ist sehr außergewöhnlich. Spanien hat gerade den Spitzensteuersatz für Fußballer auf 21,5% gesenkt. Deshalb gehen da übrigens zurzeit auch so viele namhafte Spieler hin, worüber dann in Deutschland in den Medien steht, dass die ganz großen Spieler nicht mehr nach Deutschland kommen. Wie die Debatte aussehen würde, wenn der Spitzensteuersatz für Fußballprofis auf 21% gesenkt werden würde, könnte man sich vorstellen, und da wäre ich auch total dagegen. Ich glaube, die Clubs halten Maß, denn sie investieren in der Regel Geld, das sie auch zur Verfügung haben. Sie zahlen Steuern wie viele andere Unternehmen. Und in den letzten Jahren haben wir uns sehr erfolgreich entwickelt. Gleichwohl gibt es Gefahren, denen muss man sich gewahr sein. Und da muss man im Rahmen des Möglichen gegensteuern.
Das Milliardengeschäft Fußball ist Alltag für Christian Seifert. Er ist Geschäftsführer der Deutschen Fußballliga und Vizepräsident des DFB. Am Mittwoch in SWR 1 Leute sprach Michel Ries mit ihm über seine Heimat Rastatt und ob er auf Heimatbesuch noch viele Bekannte trifft.
Ab und zu, dann aber eher zufällig. Allerdings gibt es im Oktober ein Klassentreffen der Grundschule und da werde ich auch hinfahren.
Ja. Der Grundschule, das sind viele, viele Jahre her. Das wird überraschend, wenn Sie da noch erkennen.
Sieht man mir das an, dass das viele Jahre
Nein.
her ist? Oder warum sagen Sie das so?
Weil es viele Jahre her sind.
Ja, klar. Natürlich kennt man sich noch, klar.
Was fällt Ihnen spontan ein, wenn Sie an den FV Ottersdorf denken?
Das war der Club, in dem ich meine ersten Spiele gemacht habe. Aus einem kleinen Ort, weiß ich gar nicht, 1500, 2000 Einwohner. Und die Grundschulklasse spielte quasi geschlossen Fußball. Und das war eine sehr, sehr schöne Zeit. Ich habe das als großes Privileg empfunden, in ja doch am Ende einer sehr behüteten Umgebung aufzuwachsen, wo man mit dem Fahrrad zum Fußballplatz fährt und dann wieder zurück. Und das mehrfach die Woche. Und wenn man kein Training hat, fährt man halt zum Bolzplatz. Da konnte man damals auch noch spielen, ohne dass Anwohner wegen Lärmbelästigung geklagt haben. Ich empfand das als eine sehr schöne Zeit. Habe das in ganz schöner Erinnerung.
Da haben Sie als kleiner Pimpf in der E-Jugend angefangen, als Mittelstürmer, und haben dann aber umgeschult zum Libero. Hatte das mit Franz Beckenbauer zu tun, der damals ja auch noch aktiv war?
Mhm. Nee, ich habe schon in der E-Jugend gedacht, ich spiele da, wo mich der Trainer hinstellt. Ich kann es Ihnen gar nicht mehr so genau sagen. Ich fand mich eigentlich gar nicht so schlecht als Mittelstürmer, habe da auch ganz gut gespielt. Aber irgendwann hat sich's halt so ergeben. Das war eigentlich auch erst in der B- und in der A-Jugend, als ich da umgeschult habe sozusagen. Als ich dann den Club gewechselt habe bin gewechselt nach Rastatt. Das war damals in der südbadischen Jugendliga, haben die gespielt. Und dann hat sich das irgendwie so ergeben, ja.
Was hätte der Kaiser gesagt zum Fußballer Christian Seifert? Ja, ich meine, der Christian ist ein netter Kerl, aber nach ganz oben schafft das nicht. Auf dem Platz, nein.
Ja. Ein Haflinger, hätte er vielleicht gesagt. Das ist ein Haflinger. Der hat heute übrigens Geburtstag, Franz Beckenbauer.
Wir gratulieren.
Jawohl. Ehrlich gesagt, mit Menschen wie Franz Beckenbauer oder Günter Netzer, der am Samstag Geburtstag hat, wo ich das große Privileg habe, die auch persönlich kennengelernt zu haben, mit denen spreche ich ungern über Fußball. Das ist so, als würden Sie Steven Spielberg sagen, Sie haben eine Videokamera zu Hause. Ja? Also da muss man schon seine Grenzen kennen. Ja? Wir unterhalten uns eher über andere Dinge, dann, wenn wir uns sehen. Aber nicht über meine Fußballerkarriere.
Wie geht's Franz Beckenbauer gesundheitlich?
Ich habe ihn zuletzt vor einigen Monaten gesehen bei einem Spiel. So nah bin ich auch nicht dran. Und selbst wenn ich es wäre, würde ich das jetzt hier nicht erzählen.
Der war zuletzt ziemlich angeschlagen, gesundheitlich, auch psychisch im Zuge der WM-2006-Affäre. Also so hat es zumindest den Eindruck gemacht nach außen hin.
Wie gesagt, selbst wenn ich es wüsste, würde ich es hier nicht ausbreiten.
Hätten Sie damals Ende der 70er als junger Fußballer im Badischen gedacht, dass Sie in der Branche mal beruflich landen?
Nee, ehrlich gesagt nicht. Das wäre auch schwierig gewesen, weil damals gab es die DFL noch gar nicht. Die wurde erst Ende der 90er gegründet. Und es wäre auch ein ziemlich kurzsichtiges Ziel gewesen, zu sagen, ich möchte Chef der deutschen Fußballliga werden, weil den Job gibt es in Deutschland genau einmal. Also das hatte jetzt mit Strategie und Planung wenig zu tun. Ich wollte damals immer in die Medien oder in die Werbung oder so.
Andrei Kurkov ist Schriftsteller und Drehbuchautor. Er lebt in Kiew und er hat eine besondere Biografie. Er wollte Diplomat werden, lernte 11 Sprachen, arbeitete als Gefängniswärter und Kameramann. In seinem neuen Roman Graue Bienen schreibt er über den Kriegsalltag in der Ostukraine. Im Leutegespräch am Donnerstag erzählte er, dass er seine Bücher von 1991 nicht veröffentlichen konnte und trotzdem gab es Leser.
Das war sehr abenteuerlich, das war interessant, weil eigentlich die Texte existierten. Es gab ein System namens Samizdat, das heißt, dass es gab illegale Literatur, hauptsächlich Manuskripten oder Fotokopien, die zirkulierten in ganzem Sowjetunion und zum Beispiel meine Texte auch dort zirkulierten. Und ich hatte Leser zum Beispiel in Vladivostok, 10.000 Kilometer von Kiew entfernt. Und manchmal, ich war von diesen Lesern privat eingeladen, um nach Riga zu kommen oder nach Tambov und in einem Künstlersatelier oder in die Küche für einige Leute vorlesen. Meine Texte, die waren nie veröffentlicht, vorlesen. So, das war ein interessantes Leben.
Das war ein Leben im Untergrund.
Genau.
Und in einem kommunistischen System zu leben, was hat Ihnen da das Schreiben bedeutet? War das so etwas wie ein Katalysator?
Ja, ich fand eigentlich, vielleicht wegen Witze, die ich erfunden hatte, ich fand so viele lustige Details des sowjetischen Lebens, dass ich konnte nicht wirklich aufhören, diese Details zu notieren und dann zu arbeiten mit diesen Details. So, ich finde auch heute solche Absurditäten in unserem ukrainischen Leben und immer bin sehr froh, dass es gibt so viel Stoff, es gibt so viel Grund, um zu lachen, um zu kritisieren, um zynisch zu sein.
Ja, die Absurditäten haben Sie jetzt mehrfach erwähnt. Was ist so eine letzte Absurdität, die Sie entdeckt haben?
Die letzte Absurdität vielleicht ist ein bisschen traurig. Ich war in Stanica Luganska. Das ist praktisch auf
nahe
Kriegslinie. Ja, das ist schon fast graue Zone, aber dort ist das Leben ein bisschen mehr zivilisiert, ja. Dort gibt es eine Passage, so ein Checkpoint. Durch diesen Checkpoint 15.000 Leute aus separatistischen Territorien kommen täglich in diese kleine Stadt. Die Leute blockieren alle 5 Bankomaten, um seine ukrainische Rente zu bekommen. So, die bleiben in Schlangen für Stunden. Dann sie abkaufen alles Mögliche aus Lebensmittelgeschäfte und schleppen zurück. Und die Leute, die arbeiten und leben in Stanica Luganska, um seine Gehälter zu bekommen, müssen mit dem Bus 80 Kilometer fahren in die Stadt, wo es gibt Bankomaten, die sind nicht blockiert und ohne Schlange.
Ja.
Das ist eine Absurdität.
Mit der Geschichte über einen melancholischen Pinguin, der bei einem erfolglosen Schriftsteller lebt, der Nachrufe auf prominente Personen verfasst, die dann alsbald das Zeitliche segnen. Damit wurde Andrei Kurkov auf dem deutschsprachigen Buchmarkt bekannt. Der Schriftsteller aus der Ukraine war am Donnerstag im Leutegespräch und er sagte zur Aussage eines Kritikers, dass seine Helden gleichzeitig in der Welt ankommen und in ihr verschwinden wollen.
Ich liebe kleine Leute als Helden. Aber das bedeutet nicht, dass ich liebe, wenn meine Helden verschwinden. Nein, sie verstecken sich, sie versuchen unsichtbar zu leben, niemanden zu stören, zu überleben, aber gleichzeitig, die sind von dem Leben beeinflusst, von jedem Detail des Lebens. So alles, was passiert in unserem Land, eigentlich beeinflusst das Leben aller Leute. Und das interessiert mich, wie die Leute reagieren, weil diese Reaktion kann man viel stärker machen.
Was ist dann auch Ihre Botschaft, wenn wir auf Ihre Bücher schauen, wenn Sie sagen, die kleinen Leute sind da so wichtig? Denn oft ist ja in den Medien nur von den Großen zu erfahren, welche politischen Systeme gerade agieren. Aber die Menschen, die es letztendlich betrifft, von denen erfährt man nichts.
Ja, die Menschen sind wichtiger. Ohne Menschen, Politiker spielen keine Rolle, Showbusiness spielt keine Rolle.
Showbusiness ist ganz groß. Ich meine, sonst hätte es Selenskyj nicht als neuer Präsident in der Ukraine geschafft.
Ja, ja, aber das eigentlich diese kleinen Leute haben Selenskyj geschafft als Präsident. Die Leute, die vertrauten Fernsehen und die Rolle er spielte in diese TV-Serie, das ich habe nicht gesehen. Aber auf jeden Fall, die Botschaft ist, dass die Leute müssen versuchen, glücklich zu bleiben und hauptsächlich sehr optimistisch. Ohne Optimismus, es gibt keine Zukunft, auch in schwierigen Situationen.
Was kann den Menschen in der Ukraine, gerade speziell in der Ostukraine, wo seit 5 Jahren gekämpft wird, was kann den Menschen jetzt noch helfen?
Ja, natürlich, das Frieden konnte helfen.
Das ist nicht absehbar.
Ja, aber das ist schwierig. Ich glaube, Fernsehen hier konnte helfen, aber leider in diese Gebiete, man kann nur russische Kanäle sehen. Aber in jedem Fall, Kultur und Kunst helfen viel. Am einfachsten, man konnte einfach viel verschiedene Farben dorthin schicken, dass die Leute, die dort wohnen, das Leben ist, sein Leben farbiger machen. Mit Zähnen in Rot oder in Grün gefärbt, weil es gibt zu viele Schwarzes und Graue in diese Regionen. Es gibt nicht genug Farben, um das Leben mehr lebendig zu machen.
Wir haben eingangs gesprochen über den westukrainischen Brauch eines Cognacs und über den ostukrainischen eines Wodkas. Gibt es ein Getränk, was alle Regionen miteinander vereint?
Bier. Ja, Bier ist universal.
Deutsche Bier.
Das deutsche auch.
Eins gehört.